ARD Sounds.
Gerade noch auf der Buchmesse, jetzt schon wieder hier in unserem schönen Podcast-Studio. Und draußen wird es schon wieder ein bisschen herbstlich.
Frühling schon vorbei.
Ja, aber es war ein schöner Frühling auf der Messe. Ein bisschen bin ich aber immer noch so im gefühlten Jetlag. Kennst du das?
Ja, wenn das so intensiv ist. Man hat so zwei Tage, wo man so tausend Sachen macht. Und wir haben ja wirklich früh angefangen und haben dann auch noch abends irgendwelche Events besucht, damit wir noch mehr Leute treffen und mit noch mehr Leuten sprechen.
Noch viele neue Verlage kennenlernen. Beispielsweise eine Pizza-Party mit unabhängigen Verlagen, von denen ich noch nie im Leben was gehört hatte.
Ja, und Pingoletto?
Pingoletta. Pingoletta-Verlag. Mhm. Ich wittere ein Ziel für dieses Jahr. Noch mehr Bücher aus kleinen Verlagen vorstellen. Und dann bräuchte ich eigentlich immer so 3-4 Tage, um das alles zu verarbeiten. Aber nein, schon geht es weiter und schon sind wir wieder hier.
Eat, Read, Sleep.
Ja, eine Menge Bücher haben wir entdeckt für das Read, ist also auf lange Zeit gesorgt hier bei Eat, Read, Sleep, dem Podcast, der das Lesen feiert. Wir sind Katharina Marenholz
und Jan Ehlert, wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben das Lesen und wir wollen euch hier die Bücher präsentieren, die uns so richtig begeistert haben. Und zwar ganz egal, ob Kinderbuch, Krimi, Klassiker oder sonst ein anderes Genre.
Und wir schauen dabei auch immer wieder hinter die Kulissen des Buchbetriebs. Das ist ja immer besonders interessant. Auch so diese Gespräche am Rande der Leipziger Buchmesse, da haben wir wieder auch einiges erfahren. Was mir allerdings aufgefallen ist bei dieser Messe, Jan, es gab relativ wenig Essen und schon gar kein Essen irgendwie mit Buchbezug. Also ich habe ein bisschen Schokolade mit einem Cover drauf abgebildet, habe ich gesehen. Eine Marmelade, so eine kleine Marmelade zur neuen Schwartau-Saga, die gerade erschienen ist. Mhm. Das war aber schon mal mehr, zum Beispiel in Frankfurt im vergangenen Jahr. Da hatten wir ja sogar Muffins mit so einem 3-Fragezeichen-Aufdruck oben auf den Muffins.
Ja, die sahen toll aus, von Andreas Eschbach damals. Und das stimmt, ich hatte auch ehrlicherweise gehofft, dass ich da auf der Buchmesse etwas für unsere literarische Vorspeise finde, was mich so begeistert. Denn es gibt bei uns in jeder Folge etwas zu essen, was wir mit einem Buch verbinden. Auf der Messe habe ich nichts gefunden, also musste ich selbst kochen bzw. backen. Aber zum Glück hat mich dann eines der Bücher, die wir heute vorstellen, sofort inspiriert beim Lesen.
Die literarische Vorspeise.
Du hast gebacken, sehr schön.
Ja, aber du siehst, meine Backkünste sind ausbaufähig.
Wieso? Das sieht doch ganz gut aus. Ich sehe, es sieht sehr fladenesk aus, aber das kann ja sein, dass das so sein soll. Also wie so ein sehr flaches Brot.
Das soll so sein.
Ist das ein Brot?
Das ist ein Brot.
Sehr flaches Brot. Und dann sind hier schon ein paar Scheiben abgeschnitten. Die kann ich aber dem anderen Brot nicht so richtig zuordnen. Das ist, glaube ich, ein anderes Brot.
Das andere Brot ist für das Foto.
Ach so. Okay. Ja, hinter den Kulissen von Eat, Read, Sleep, wir haben Brot für das Foto und Brot, was ich zu essen kriege.
Ja, ich habe sicherheitshalber vorher ein Brot gekauft für den Fall, dass mein Backen misslingt. Und dann dachte ich, es wäre schade, das jetzt gar nicht zu verwenden.
Okay, und dann hast du noch eine Butter gebacken und ein, ich glaube, es ist Ziegenkäse.
Ja, handgeschlagen, selbst geschöpft. Nein, aber irgendwas muss ja aufs Brot drauf. Es ist, ahnst du, was für ein Brot es ist? Ich war sehr großzügig mit den Zutaten. Also bei meinem Brot sieht man es vielleicht schon.
Also ich sehe so Nüsse, glaube ich. Mhm. Eventuell Rosinen.
Nein.
Nein. Nein.
Es sind Walnüsse, denn
ja,
es ist ein Walnussbrot.
Ja.
Und zwar, das Walnussbrot ist das Lieblingsbrot von Marie aus unserem heutigen Bestseller.
Ah ja, das hatte ich schon verdrängt.
Das isst sie gleich mehrfach und es gibt da eine Brotprobe. Der Bäcker heißt Thomas oder Thomas und wenn du gegen den Boden des Brotleibs klopfst, sollte es so klingen, als würdest du gegen eine Tür pochen, sagt Thomas. Und mach das dann. Gleich hinter dem Boden müsste es hohl klingen, um die Gewissheit eines perfekt ausgebackenen Leibs zu haben. Klang es hingegen dumpf, benötigte das Brot noch Zeit.
Ja,
kennst du diesen Trick?
Natürlich. Ach. Ich klopf immer auf das Brot. Allerdings nicht auf die Unterseite, sondern auf die Oberseite. Von unten ist es ein bisschen schwierig, wenn das bei 250 Grad im Ofen liegt.
Ich klopf jetzt mal. Mal gucken, wie es klingt.
Ja, herein.
Also,
es klingt sehr nach Tür.
Eindeutig nach Tür. Es ist ein Walnussbrot mit, ich habe geguckt, was noch angedeutet wird. Rosmarin ist drin, ein bisschen Honig ist drin. Und es ist deshalb angeschnitten, weil ich dachte, ich probiere es sicherheitshalber, ob ich dir das geben kann oder doch gleich das gekaufte Brot. Und mir hat es sehr gut geschmeckt.
Ich nehme auf jeden Fall das selbstgebackene. Moment. Soll ich jetzt das hier vorne?
Ja, nimm mal das extra abgeschnittene.
Ja.
Du siehst reichlich Walnüsse.
Ja, das sieht toll aus.
Die sind in Honig eingelegt und mit Rosmarin verfeinert und geröstet.
Von dir?
Von mir.
Ist ja unglaublich. Ich nehme mal diese selbstgekelterte Butter.
Mhm. Ich hatte kurz auch überlegt, ob ich Papier schöpfe für diese Folge. Auch, auch da haben wir gelernt, wie das geht. Das war mir dann aber ein bisschen zu aufwendig.
Schmeckt gut. Ich liebe ja selbstgebackenes Brot.
Ich auch.
Kann man ja nicht viel falsch machen, aber es schmeckt richtig gut. Könnte sein, dass das das Beste an dem heutigen Bestseller ist.
Das wäre durchaus möglich.
Mhm. Sehr gut geworden, Jan. Toll.
Schön. Ja, ich komme langsam auf den Geschmack. Ich hatte mir vor einiger Zeit mal vorgenommen, mehr zu backen. Und Brot ist wirklich einfach. Wirklich. Also, wie gesagt,
dauert optisch, halt immer nur mit Gehen und so weiter, aber...
Ja, aber man kann zwischendrin lesen. Wenn ja, dann steht, 30 Minuten absolut ruhen lassen, habe ich mich sofort in das nächste Buch gestürzt, 30 Minuten gelesen, mhm, und dann war es auch schon fertig. Ich nehme mal auch eine Ecke, beiße einmal kräftig ab und dann schauen wir mal, was außer dem Walnussbrot denn von unserem Bestseller heute hängen geblieben ist.
Mhm.
Die Bestseller-Challenge.
Ja, wir haben gezogen als Bestseller in der letzten Folge Mathilde und Marie von Thorsten Woiwod. Und ich möchte eigentlich, Jan, jetzt die Zeit bis zum nächsten Buch mit einem tiefen Seufzer füllen.
Mhm.
Aber ich schätze mal, das gilt nicht. Deshalb dachte ich, ich lese einfach mal den Klappentext vor, damit alle wissen, worum es geht. Leicht gekürzt, aber stellt euch vielleicht dazu eine leicht plätschernde Mutmusik vor. Vielleicht kann Jan die später drunter legen im Schnitt. Und es geht los. In Redu, einem kleinen Bücherdorf inmitten der belgischen Ardennen, wird die Zeit als Freund und nicht als Gegner empfunden. Umgeben von ausgedehnten Wäldern, rauschenden Flüssen und steilen Anhöhen, steht das Internet hier nur eine Stunde am Tag zur Verfügung. Dass der Kirchturm windschief in den Himmel ragt, stört die 390 Einwohner ebenso wenig wie die gehörig aus dem Takt geratene Turmuhr. Als die junge Französin Marie kurz entschlossen ihr Leben in Paris hinter sich lässt und zu einer Reise mit unbekanntem Ziel aufbricht, ahnt sie nicht, dass sie bald an diesem bemerkenswerten Ort ankommen wird. Im Zug begegnet sie Jonína, einer Isländerin, die Menschen mit ungewöhnlicher Klarheit zu lesen vermag und somit auch Maries Situation schnell erfasst. Sie nimmt Marie mit nach Redu, wo sie eine kleine Buchhandlung betreibt. Als der Frühling vollends Einzug hält, wird nicht nur die Natur zu neuer Blüte erweckt, sondern es werden Veränderungen in Gang gesetzt, denen sich selbst die mürrische Mathilde nicht entziehen kann. So.
Ja, jetzt seufze ich.
Ich bin in the mood.
Also, als ich diesen Klappentext las, dachte ich, wird wahrscheinlich nicht mein Lieblingsbuch, tut aber auch nicht weh. Ich hatte mich eingestellt auf ein entspanntes, gemütliches, entschleunigendes Leseerlebnis.
Bevor du sagst, wie es war, auch mal kurz meine Einstellung vorher. Ich hatte den Klappentext in Klammern zum Glück vorher nicht gelesen. Und ich dachte, ach toll, das ist ein Buch von diesem sympathischen Thorsten Woiwod, der ja auch Leonard und Paul entdeckt hat und extra dafür einen Verlag gegründet hat. Irgendwie eine sympathische Geschichte, wobei man sich fragt, wie viele Verlage müssen eigentlich noch gegründet werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ich wollte dieses Buch mögen. Mhm. So. Ja. Wollte ich sehr gerne.
Und ich dachte, ich werde da rausgehen mit dem Gefühl, ja, kann man mal machen, in etwa. So Bücher über Bücher mag ich ja ehrlicherweise ganz gern. Also
ich ja ehrlicherweise
Bücher,
gar nicht.
Die in Bücherdörfern spielen, wo Menschen sich in einer schönen Umgebung ohne allzu viel Drama miteinander beschäftigen. Ja,
das ist sehr schön formuliert.
Ich mag ja auch wirklich gerne, ne, Bücher, wo viel passiert, wo schlimme Dinge passieren, wo Menschen sich selber wirklich vor großen Herausforderungen sehen, die mich erschüttern. Manchmal aber so zur Beruhigung, Entspannung mag ich solche Bücher auch. Und dann kam alles ganz anders. Also, ich habe mich von der ersten Seite an geärgert.
Ich wollte gerade sagen, ich war schon auf der ersten Seite bedient. Da steht folgender Satz. Sie nickte Thomas hastig zu, der ihr im Gegenzug ein warmes, aufrichtiges Lächeln schenkte. Er gehörte zweifellos zu jenen Menschen, bei denen vor allem die Augen für derartige Aufgaben zuständig waren. Von den Wirren seiner Brauen und dem tiefen Lachfältchen eines geschätzten Dreivierteljahrhunderts eingefasst, strahlten diese eine natürliche Güte aus, wie sie heutzutage nur noch sehr selten anzutreffen war. Da frage ich mich, Himmel, wie kommt man auf solche Sätze?
Ja, ich habe am Anfang relativ schnell drüber weggelesen und merkte aber, dass ich die ganze Zeit irritiert bin und überhaupt nicht in dieses Buch reinkam.
Gar nicht.
Ich habe mich gefragt, woran es liegt, und ich denke, es sind genau diese Sätze, wo immer so ein Müh schief oder falsch ist oder
ja,
es irgendwie nicht zusammenpasst oder überkonstruiert. Ich habe hier auch einen, der kommt relativ spät am Ende. Da hat Mathilde gerade ein Buch gelesen, was ganz großen Eindruck auf sie macht. Und dann steht da, doch sie wusste, dass nur sie selbst in der Lage war, den Transfer des Gelesenen in Richtung ihres eigenen Lebens zu vollziehen.
Oh Gott.
Komplizierter ging es wahrscheinlich nicht. Und sie empfand eine tiefe Rührung und Dankbarkeit in Bezug auf den Empfang, obwohl ihre Abwesenheit gerade einmal 4 Tage angedauert hatte.
Ja.
Warum? Warum?
Ja, warum? Warum? Und oder auch jeder Dialog ist so dermaßen absurd, wie noch nie im Leben ein Dialog geführt wurde. Jonina, die ja sofort das Wesen der Menschen und so weiter erkennt, trifft Marie im Zug und merkt, die ist irgendwie neben der Spur und fragt, was wiegt so schwer auf deiner Seele? Was ja schon mal eine einigermaßen seltsame Frage ist, wenn man jemanden gar nicht kennt. Mit dieser Frage, die in der Geschichte der Menschheit vermutlich nur dieses eine Mal den Auftakt einer Bekanntschaft darstellte, hatte sie das Gespräch eröffnet. Ich denke so, ja, merkst du selber, ne?
Ja, vielleicht ist so das der Grund.
So eröffnet man einfach
kein Gespräch. Vielleicht ist das der Grund. Nein, wirklich, man hat das Gefühl, Thorsten Woiwod versucht hier irgendwie eine besondere Sprache zu finden. Ich weiß nicht, ob er sie poetischer haben möchte, ob er sie weniger banal haben möchte, aber es in meinen Augen misslingt es völlig, weil man die ganze Zeit so ein Störgefühl hat.
Total.
Und überhaupt nicht in diesen Text reinkommt.
Überhaupt nicht. Und ich meine, abgesehen davon ist das Buch ist, glaube ich, einfach wahnsinnig, wahnsinnig langweilig. Ich habe mich zwischendurch gefragt, gibt es eigentlich einen Plot hier? Und wenn ja, wo ist der? Oder merke ich den einfach nicht, weil ich fand es auch so anstrengend zu lesen, weil genau wie du sagst, man denkt ja, ach so, das ist so eine nette Entschleunigungs-Eskapismus-Geschichte, da rausche ich mal so durch. Mhm. Aber das hat ja gar nicht funktioniert, sondern ich hatte gar keine Ankerpunkte. Ich habe auch immer, wenn ich zwischendurch eine Pause gemacht habe, dachte ich so, wer ist eigentlich wer, worum geht es überhaupt? Ich weiß gar nichts, außer dass hier dauernd mir ein komischer Satz begegnet.
Ja, und dass Maries so schlimme Geschichte eigentlich dann am Ende auch, naja, wenig dramatisch ist. Also da kommt nicht mal die große Offenbarung am Ende, warum etwas passiert ist. Sie erzählt ja auch Jonina gleich eigentlich alles, was Jonina dann ein paar Seiten wieder vergessen hat und nochmal versucht rauszufinden, was eigentlich los war. Und dann heißt das Buch ja Mathilde und Marie. Ich habe lange, lange Zeit gebraucht zu verstehen, warum es Mathilde und Maria ist. Denn eigentlich ist doch Jonina erstmal die viel wichtigere Figur in diesem Buch.
Aber die ist ja dann irgendwann weg.
Irgendwann
dann
ist sie weg, Mathilde. Dann kommt sie wieder. Und dann kommt Mathilde. Der zweite Teil, Mathilde und Marie, ist aber auch so eine, es geht so Hals über Kopf, diese Annäherung. Eben ist sie noch mürrisch und schreibt in ihr Tagebuch, hoffentlich verschwindet diese Frau bald wieder.
Ja, aber auch dann warum, ist überhaupt nicht ersichtlich.
Ja, und dann gibt es diese eingestreuten Wissenspassagen, als man das Gefühl hat, jetzt muss das Dorf oder die Menschen doch noch ein bisschen weiter beschrieben werden. Auch da habe ich mich schon gefragt, sie ist in dem Dorf, alle sind nett, 390 Einwohner, sie kennt niemanden und muss sich deswegen dann mit Mathilde anfreunden, als Jonina plötzlich weg ist. Und dann geht sie zu Luisa und dann erfahren wir sehr ausführlich, wie man Marmelade einkocht. Dann geht sie zu diesem Papierschöpfer und wir erfahren sehr ausführlich, wie man Papier schöpft. Und natürlich, tada, schafft Marie gleich beim zweiten Mal einen fast perfekten Papierbogen zu schöpfen und ist so glücklich, weil Papier doch plötzlich für sie eine ganz neue Bedeutung bekommt. Und jein, das klingt jetzt zynischer, als es ist. Ich glaube, dass sowohl Marmelade kochen als auch Papier schöpfen unglaublich glücklich machen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses sich auseinandersetzen damit, wie entstehen Dinge, sich Zeit zu nehmen, wegzukommen von dem, ich kaufe alles hin zu, ich mache es selbst, dass das sehr erfüllend sein kann. Aber das kommt ja einfach nicht rüber. Hier kommt es wie mit so einem Holzhammer. Ach, schaut mal, sie macht es, sie ist glücklich. Und dann spielt es wieder überhaupt gar keine Rolle mehr. Dann sind sowohl Luisa als auch der Papierschöpfer eigentlich wieder aus dem Buch verschwunden. So dass ich mich auch gefragt habe, warum sind sie eigentlich drin? Sind sie drin, weil wir noch 3 Kapitel brauchten? Oder, ja. oder was ist der Gedanke?
Ich frage mich
dabei
sowieso die ganze Zeit, warum wurde dieses Buch überhaupt geschrieben? Und für wen? Und ich bin offen für Entspannungsliteratur, wirklich. Es hat mich in Teilen sehr an den Buchspazierer erinnert. Das hat mich auch so genervt. Dich auch, oder? Fandest du das gut? Nee, du fandest das auch nicht gut, ne?
Das war mein erster richtiger Verriss.
Ah, ja, genau.
Ich immer gedacht, ich finde bei jedem Buch etwas Gutes. Der Buchspazierer hat mich eines Besseren belehrt.
Nee, das ist irgendwie so gewollt alles und so betulich und trutschig und, Entschuldigung, es ist einfach wahnsinnig schlecht geschrieben.
Ja. Auch mit solchen, Doro hat das zum Beispiel geschrieben, besonders ermüdend, sagt sie, sind auch die ständigen Wiederholungen wie die Isländerin oder die junge Französin, als müsste man dem Leser immer wieder aufs Neue erklären, wer wer ist. Und das ist ja, ne, im Journalismus-Grundkurs lernst du, man sagt nicht der Leimener, wenn man über Boris Becker spricht.
Ja, genau, das hat man nämlich im Deutschunterricht gelernt, so wortfeldmäßig, dass man immer mal einen anderen Ausdruck benutzt. Aber im Journalismus lernt man sehr schnell, dass das totaler Quatsch ist, weil man sofort die Absicht dahinter erkennt und es dann einfach nur noch nervt. Ja, die junge Französin.
Die junge Französin.
Denkt sich, ja, das weiß ich schon.
Tja, auch Heike fand es extrem langweilig und stereotyp. Sie hat sich bis zum Ende durchgelangweilt.
Ja.
Mit Hoffnung auf einen unvorhergesehenen Twist. weil die Buchhändlerin ihres Vertrauens ihr das so warm empfohlen hatte. Oh. Spoiler, es kommt kein unvorhergesehener Twist.
Ja, das können wir schon mal sagen. Durchgelangweilt ist sehr schön. Das trifft es sehr, sehr gut.
Und auch Maren war mehr als enttäuscht. Zu besinnlich belehrend im Kalenderspruchton und eine sehr unschöne, klischeehafte und übertrieben freundliche Sprache Handlung. Nur das Cover sagt sie, finde ich gut.
Ja, das Cover finde ich auch gut. Ich finde auch den Titel gut, auch wenn er nicht so treffend ist, aber gut. Ja, aber haben wir nicht auch eine positive?
Ja. Barbara zum Beispiel sagte, ich mochte die Ruhe des Buches. Das hat ihr sehr gefallen. Und Heidrun schrieb, sie fand den Roman ganz gut und entschleunigend. Wobei auch sie die eingestreuten Weisheiten einen Tick drüber waren, aber im Großen und Ganzen hat sie das Buch doch gerne gelesen.
Ja, für wen ist das was?
Es verkauft sich ja sehr gut. Es ist ja,
aber da frage ich mich, ist das nicht einfach eine richtig gute Marketingnummer gewesen? Habe ich übrigens auch einen Beside-Talk auf der Buchmesse, dass Thorsten Woiwod, der nette, sympathische Thorsten Woiwod, wohl sehr viel Face-to-Face-Kommunikation mit seinem Buch betrieben hat und das einfach überall auch so hingebracht hat und angepriesen hat. Und vielleicht, weil er dann auch so nett ist, ich weiß nicht.
Thorsten Woiwod hat übrigens auch geschrieben bei uns bei Instagram und schon gesagt, er vermutet, dass wir, besonders du, das Buch nicht mögen werden.
Oh nein, das tut mir jetzt schon wieder richtig leid.
Ja, es tut mir dann ja auch leid, weil es ist ja ein Buch, das will ja nett sein. Es ist ja auch so unglaublich nett, aber genau das ist das Problem.
Gott, wir haben so schlechte Sachen gesagt. Oh Gott, wenn er das jetzt hört. Thorsten, das tut mir so leid.
Ja, wirklich.
Aber wir müssen dir sagen, wie wir es finden.
Ja, das Buch Mathilde und Marie von Thorsten Woiwod ist bei DTV erschienen, hat 323 Seiten und kostet 22 €. Und möglicherweise spricht es ja doch sehr viele Menschen an, weil es gibt ja auch viele Menschen, die mögen diese Art von Kalendersprüchen. Verkauft sich ja wunderbar, Postkarten oder Kalender mit solchen Weisheiten. Oder zum Beispiel das Buch Der Alchemist von Paulo Coelho. Ich fand das so furchtbar.
Ich auch. Oh Gott.
Und dennoch kenne ich so viele Menschen, die mir erzählt haben, mein damals bester Freund schenkte mir das und sagte, lies das, das wird dir helfen, die Entscheidung zu treffen, wo du im Leben hin willst. Das hat mich so bereichert. Und ich las das und fragte, warum sind wir befreundet? Irgendwas läuft vielleicht schief. Oh Gott. Nein, es gab gute Gründe dafür. Aber diese Weisheit, du musst nicht in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah zu deinen Füßen, ist der Goldschatz vergraben. Ja, das ist alles richtig. Sorge dich nicht, lebe ein Ding zur Zeit, nimm dir Zeit, alles richtig. Aber auch das kann man doch ein bisschen spannender, komplexer.
Ich erinnere mich nur noch sehr dunkel an Paulo Coelho, weil ich das Buch auch sehr schrecklich fand. Für mich ist das auch nichts, aber ja, das hat wahrscheinlich seine Zielgruppe. Wenn man sich so entschleunigt, ich will mich ja gar nicht entschleunigen. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich entschleunigen.
Vielleicht ist es das, denn es gibt ja einen ganzen Trend. Ich bin jetzt voll an dem Trope- und Trend-Game seit unserer Buchmesse. Healing Fiction heißt das, wo es eben genau darum geht. Wenn der Kopf rauscht und alles zu viel wird, heißt es, da tut es gut, in eine Geschichte einzutauchen, die nicht noch mehr Alarm macht. Also das trifft hier auf jeden Fall zu.
Ja, wobei das halt für mich nicht funktioniert hat. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss mich nicht dringend entschleunigen. Aber klar, wenn ich irgendwie so wahnsinnig viel gearbeitet habe, auch sehr viel gelesen habe, was wir so für den Podcast ja lesen müssen und auch schon mal prüfen müssen, was nie im Podcast auftaucht, also es ist ja sehr viel, dann habe ich manchmal schon das Gefühl, ich möchte jetzt ein Buch lesen, was einfach alle Synapsen ausschaltet und mich nur unterhält. Und dann lese ich sowas wie Christina Lauren, gerade neues Buch, Josh and Hazel's Guide to Not Dating, total vorhersehbar, aber witzig und unterhaltsam geschrieben. Oder Abby Jimenez, Just for the Summer, das habt ihr ja zusammen gelesen, du und Daniel, du fandst es ja nicht gut, aber das ist so meine Entspannung. Ich habe mich damit super gut unterhalten gefühlt, ich fand, das war lustig geschrieben und da vergesse ich einfach alles für diese, keine Ahnung, 350, 400 Seiten, die das dauert. Oder ich escape auch mal gerne in ein Strandcafé in Cornwall, wie wir alle wissen, das kleine Dings in Dings. Ja, aber ich möchte einfach nicht nach Redu in das runtergechillte Bücherdorf mit 390 Einwohnern. Das ist nicht mein Place für Entspannung, also gar nicht.
Aha. Du hast dafür mal den schönen Begriff Wolldeckenbücher eingeführt und ich finde, das passt. Also ein Buch, in das man sich einwickeln kann, wo man weiß, mir geschieht nichts Schlimmes und trotzdem ist es schön. Bei mir sind das ja zum Beispiel Bücher von Thomas Hardy oder so, da weiß ich, spätes 19. Jahrhundert, da wird schon nichts wirklich Dramatisches passieren. Alles geht am Ende irgendwie doch gut aus oder auch nicht, aber es ist in so einer netten Sprache erzählt, da kann ich mich zurücklehnen und weiß, jetzt werden hier nicht gleich irgendwo Augen ausgestochen oder anderes. Und das hat was Beruhigendes, finde ich schon.
Und ich glaube, so eine Wolldecke ist einfach für jeden was anderes. Ja. So. Also deswegen hat auch diese Mathilde und Marie Paulo Coelho Literatur sicherlich Ihre, jetzt muss ich kurz überlegen, welches Pronomen, nämlich die Literatur, Ihre Leserinnen und Leser.
Unbedingt. Wobei als Orte oft ja Buchhandlungen, Antiquariate oder auch Cafés gewählt werden. Und ich habe lange in einem Café gearbeitet und ich habe, Grüße an die Buchhandlung Ida von Beer, auch da mal ausgeholfen. Beides war jetzt nicht entspannt. Also das war schon ziemlich stressig, wenn man dann empfehlen soll, einpacken soll, kassieren soll. Vielleicht ist das auch mal so ein bisschen idealisiert, dass an diesen Orten nichts passiert. So wie in Redu, wo man sich ja irgendwann doch mal fragt, wie kann diese Buchhandlung eigentlich überhaupt überleben?
Ja,
da kommt doch nur dreimal im Jahr jemand.
Ja, vor allen Dingen diese 20 Buchhandlungen, die es in dem 390-Einwohner-Dorf gibt. Das ist so eine romantisierte Vorstellung von Buchhandlung, was ja gerade in heutigen Zeiten schon ein sehr stressiger Job ist und auch ein sehr sorgenvoller Job. Also unbedingt. Ich glaube nicht, dass die Buchhändlerinnen und Buchhändler jeden Morgen in ihren Buchladen gehen und denken so, jetzt entspanne ich mich erstmal total hier zwischen den schönen Büchern von bis.
So stellt man sich das immer vor, ja. Gab es denn, die These von dieser Healing Fiction ist ja, dass Bücher wirklich heilen können, dass Bücher helfen können, im Leben Orientierung zu bieten. Hattest du mal so ein Buch, nachdem du wirklich gesagt hast, jetzt sehe ich das Leben anders, jetzt ändere ich etwas?
Noch nie. Ich trage allerdings auch, glaube ich, keine Traumata mit mir rum, zum Glück. Ich glaube, das ist was anderes. Also wenn du jetzt was wirklich Schreckliches erlebt hast oder irgendwas hast in deinem Leben, was irgendwie nicht verarbeitet ist oder du kommst mit irgendeiner Sache so gar nicht zurecht, das hatte ich bisher zum Glück noch nicht. Und deswegen habe ich auch noch nie das Gefühl gehabt, ein Buch hat mich geheilt.
Ich kenne von, es gibt ja dieses Gedicht von Rilke, der archäische Torso Apollos, das mit dieser Zeile endet, du musst dein Leben ändern. Und immer wenn ich das gelesen habe, hat es schon irgendwas mit mir gemacht, dass ich dachte, okay.
Jetzt muss ich jetzt, aber mal wirklich, Rilke wirklich. Hat gesagt.
Und dann kamen all die Vorsätze, die ich mir Jahr für Jahr wieder nehme, gesünder Leben, mehr Sport und so weiter und so fort. Und ich dachte, ja genau, Rilke hat es begriffen, du musst. Es hat bis jetzt leider nicht funktioniert. Vielleicht reicht da doch nicht ein Gedicht, vielleicht brauche ich da eine ganze Romanreihe für.
Ja, da suchen wir mal eine für dich. Schreib uns doch mal, was Jan lesen soll, um endlich sein Leben zu ändern.
Ja, das wäre schön. Bisschen mehr als Rilke. Das Buch, was ich mitgebracht habe, hat dazu nicht unbedingt beigetragen.
Nein.
Obwohl ich es sehr, sehr gerne gelesen habe. Der letzte Sommer der Tauben von Abbas Kida ist die Geschichte von Noah, 14 Jahre alt. Und Noah ist leidenschaftlicher Taubenzüchter. Für mich eine völlig fremde Welt. Ich
Total.
Wusste bis jetzt nichts über Tauben. Er ist so sehr davon begeistert, dass er alles um sich herum vergisst, wenn er eine verirrte Taube am Himmel sieht. Dann nämlich dürfen Züchter sich die einfangen, wenn da verirrte Tauben rumfliegen. Und dann kann er seinen Schwarm vergrößern. Und selbst beim Fußballspielen steht er dann gebannt auf dem Platz, während um ihn herum die Tore geschossen werden und kann nichts anderes mehr tun, als diese Taube anzuschauen und zu überlegen, wie kann ich die bekommen. Er hat auch schon ein paar, um die er sich ganz liebevoll kümmert. Ansonsten ist sein Leben das eines relativ normalen Jugendlichen. Er trifft sich mit Freunden, hat Unsinn im Kopf, hilft seiner Familie bei der Arbeit. Doch, das merken wir schnell, irgendwas ist in seinem Leben, in seinem Dorf, aus dem Gleichgewicht geraten. Wir sehen ihn relativ zu Beginn, da hilft er seinem Vater, Gesichter von Frauen zu übermalen mit schwarzem Edding. Denn sein Vater hat einen Bekleidungsladen, in dem wohl auch Unterwäsche verkauft wurde und die Frauen auf den Verpackungen waren teilweise leicht bekleidet zu sehen. Und das ist für die neuen Herrscher in der Stadt eine Sünde. Denn Noahs Dorf wurde vor einiger Zeit von den Mudschahedin besetzt, also von strengen islamistischen Gotteskriegern, die nun neue Regeln vorgeben. Alles Westliche muss weg, Handys, Bücher, alles wird auf einem großen Scheiterhaufen verbrannt. Und anfangs, und diese Entwicklung fand ich ganz spannend, haben Noah und seine Familie die Mudschahedin sogar noch begrüßt und dachten, vorher war es ja auch nicht besonders gut, das System vorher war korrupt, die Amerikaner haben nicht wirklich geholfen. Aber nach und nach nimmt der Druck zu, die Gewalt zu und Noah merkt, dass gar nichts Gutes. Er sieht, wie eine Frau gesteinigt wird. Er sieht einen Mann, der gehängt wurde. Er erlebt, dass seine Mutter und seine Schwester das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Und selbst sein bester Freund ist nach einem Aufenthalt in einem Feriencamp plötzlich wie umgepolt und will als bewaffneter Kämpfer in den Glaubenskrieg ziehen. Und das vollzieht sich sehr langsam und wird eben erzählt aus den Augen eines 14-Jährigen, der bei weitem nicht alles versteht. Aber wir haben natürlich sofort die Bilder im Kopf von den Ereignissen damals, als der sogenannte Islamische Staat Dörfer im Irak und in Syrien überrannte und tausende Menschen ermordete und entführte. Und da kommt dann ganz schnell eine ganz große Beklommenheit. Aber mir hat diese Sichtweise, diese Wahl, das aus Sicht eines 14-Jährigen zu erzählen, wirklich sehr gut gefallen.
Jan, ich habe ja eigentlich immer Angst vor deinen Büchern, die du mitbringst im Podcast. Hier sage ich erstmal danke, dass es nur so kurz war. Das hat mich schon mal am Anfang dachte ich so, okay, das schaffe ich. Das kann ich ganz durchlesen, egal wie es ist. 200 irgendwas Seiten. Und dann sage ich auch nochmal, danke, dass du so ein wirklich tolles und gut lesbares, also ein gutes und gut lesbares Buch. Das sind ja manchmal zwei verschiedene Sachen. Es gibt ja gute Bücher.
Ich sage nur Raffaela Edelbauer.
Genau.
Nicht alles ist gut lesbar.
Die sehr schwierig zu lesen sind und anstrengend. Und es gibt gute Bücher, die sehr gut zu lesen sind. Das war so eins. Ich fand es ganz toll, das Buch, weil das in so klaren, einfachen Sätzen so viel erzählt hat. Es heilt nichts. Es macht einen wahnsinnig wütend. Aber es erklärt ja auch gerade so dieses, wie können Leute nur zu diesem islamischen Staat überlaufen? Wie kann man nur zu so einem Gotteskrieger werden? Und als dieser Freund von Noah Mohammed, der hast du ja gerade gesagt, in so einem Ferienlager umgepolt wird, fragt halt Noah seinen Onkel, ja, wie kann denn das überhaupt sein? Und er erklärt ihm so ein bisschen, ja, das ist halt so, die geben dann so Leuten wie Mohammed das Gefühl, gebraucht zu werden. Und dann sagt Noah, also spielen sie mit seinen Gefühlen. Nein, sie spielen nicht. Sie glauben an das, was sie tun. Sie geben ihm etwas, was er offenbar vermisst hat. Zugehörigkeit, vielleicht sogar Bedeutung. Das macht sie gefährlich und faszinierend. Und in so kleinen, klaren Sätzen, ich meine, es ist ja nicht so, dass das eine große Überraschung für mich war, diese Erkenntnis, aber das nochmal so zu hören und in diesem Zusammenhang zu lesen, das fand ich total toll. Und das ist wirklich ein Buch, das man allen Menschen geben kann, auch jungen Menschen. Am Ende versteht man ganz viel, glaube ich, auch gerade, wenn man sich mit der Thematik vielleicht noch nicht so viel beschäftigt hat.
Ja, weil es ja auch, das fand ich so interessant daran, eine Perspektive von jemandem ist, der eigentlich ganz gut durchkommen könnte in diesem System. Also es ist eben nicht der jesidische Schulfreund, der relativ früh verschwindet. Es ist nicht die Schwester selbst, die immer mehr eingeschränkt wird, sondern Noah bleiben ja am Anfang noch sehr viele Freiheiten, wo er durch die Stadt laufen kann. Das fand ich interessant, weil man eben auch merkt, es gibt trotz allem einen Alltag, irgendwie geht das Leben weiter und trotzdem ist es so beklemmend, weil an so vielen kleinen Stellen sich eben zeigt, dass die Freiheit doch ganz stark beschnitten wird, gerade in einem Alter, 14, wo man ja erst dabei ist, all die Freiheiten zu entdecken.
Und es wird ja immer schlimmer. Es wird ja auch für Noah, es passiert ja eine Sache, weswegen es für ihn besonders schlimm wird, können wir hier nicht verraten, aber unabhängig davon wird es ja für ihn auch immer schlimmer, weil um ihn herum immer mehr Menschen wirklich richtig bedroht sind. Und ja auch sein Hobby, die Taubenzucht, in Gefahr ist. Und übrigens dachte ich die ganze Zeit, ist eigentlich auch ein Buch von Daniel. Ich glaube, er hat es auch schon gelesen und fand es gut. Denn es ist ja eine einzige Metapher. Diese Tauben, eine einzige Metapher.
Ja, Taube für Freiheit.
Und alles und Fliegen und Flügelstutzen und so weiter. Also das könnte ein Festival.
Wobei das Taubenzüchten, habe ich gelernt, wirklich im Irak, Iran, Syrien eine ganz große Tradition ist. Das machen da ganz, ganz viele.
Fand ich auch interessant, wusste ich auch nicht.
Und ich glaube, es heilt vielleicht doch ein bisschen, es heilt gegen die Gleichgültigkeit. Das mag ich ja immer an Büchern, wenn sie einem auch die Augen aufmachen, weil was wir da lesen, ist ja an vielen Orten in der Welt tatsächlich so passiert oder passiert teilweise immer noch. Und da dann Einblicke zu bekommen, da dann zu merken, dass es eben einem vielleicht auch nicht egal sein sollte, was andernorts auf der Welt passiert, dafür können solche Bücher auch sehr gut sein. Aber es hat nicht diesen Zeigefinger, du musst, sondern es ist wirklich vor allem erstmal eine sehr gut erzählte Geschichte.
Absolut.
Also, eine Empfehlung von uns beiden, kommt nicht so oft vor, aber umso schöner.
Doch.
Immer mal wieder. Abbas Kida, Der letzte Sommer der Tauben, erschienen bei Hansa, hat 202 Seiten und kostet 24 Euro.
Ja, und ich habe ein Buch mitgebracht, was interessanterweise ein bisschen dazu passt, finde ich.
Wir haben uns nicht abgestimmt.
Nee, wir haben uns gar nicht abgestimmt. Und zwar von Kimberly Brubaker Bradley, Über mir der weite Himmel. Vor ziemlich genau 2 Jahren habe ich das Buch Gras unter meinen Füßen von der Autorin vorgestellt. Dazu habe ich auch ganz viele Nachrichten, auch immer noch später bei Instagram bekommen, dass viele sich gefreut haben, dass ich das Buch vorgestellt habe, weil sie es dann auch gelesen haben und sie es ganz, ganz toll fanden. Ein Kinderbuch, in dem das ist jetzt der Folgeband, den ich gleich vorstelle, und in diesem ersten Band, muss ich einmal kurz erzählen, geht es halt um Ada, die ist 9, lebt mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder Jamie in so einer winzigen Wohnung in den Londoner Docks, relativ arm, und sie darf diese Wohnung nie verlassen. Ihre Mutter schämt sich nämlich, weil Adas Fuß von Geburt an verformt ist und sie kann sich nur so kriechend durch die Wohnung bewegen, und diese wirklich bösartige Mutter kommandiert sie die ganze Zeit rum, bestraft sie andauernd und beschimpft sie als Monster mit dem ekligen Fuß. Das ist heftig, gerade auf den ersten Seiten. Dann kommt der Krieg und Jamie und Ada werden wie viele Kinder aufs Land geschickt und landen dann bei Susan. Die ist erst so ein bisschen spröde, aber dann wird die so eine richtig liebevolle Pflegemutter und Ada blüht auf. Dieser erste Band ist wirklich eines der besten Kinderbücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Und dann kam im Herbst die Fortsetzung. Dann dachte ich so, ja, eigentlich toll, aber andererseits, so zweite Bände, weiß ich, muss so viel anderes lesen und ich stelle dir bestimmt das sowieso nicht vor, weil wir eigentlich nie zweite Bände von irgendwas vorstellen. Dann habe ich es aber doch gelesen und war sofort so drin. Es ist so gut, das Buch. Oh meine Güte, ich finde es so gut. Das beginnt mit der Operation. Also Susan hat es tatsächlich dann geschafft, dass Adas Fuß operiert wird und Ada kann zum ersten Mal zwei Schuhe tragen. Sie kann richtig laufen und es ist ein ganz großes Glück für sie. Aber es ist ja immer noch Krieg. Susans Haus wird zerstört und sie ziehen dann auf das Anwesen der Thorntons. Das sind die Nachbarn und Lady Thornton, das ist so eine auch relativ schwierige Person, sehr harsch. Die wird aber dann auch immer sympathischer und dann wird da ein jüdisches Mädchen einquartiert, Ruth, der alle sehr feindselig begegnen, weil sie ja Deutsche ist. In meinen Augen ist das perfekte Kinderbuch. Einfach zu lesen und hier knüpfen wir an Abbas Kidda an. Einfache, klare Sätze. Eine einfache Perspektive, nicht 25 Perspektiven oder 25 Zeitebenen, sondern man kann das wirklich sehr gut durchlesen und es ist dabei aber trotzdem wahnsinnig gut geschrieben, absolut stimmig und man lernt so viel. Mhm. Und genau wie jetzt bei dem Abbas Kidda Buch, das klingt erstmal so pädagogisch, aber ist ja gar nicht so gemeint. Ich meine, es wird so viel miterzählt. Also, warum ist dieser Krieg? Was bedeutet das für die Menschen in England dann in dem Fall? Das ist natürlich die Perspektive. Dann aber trotzdem auch die Judenverfolgung. In sehr wenigen Sätzen kriegt man davon was mit. Nahrungsmittelknappheit. Alles wird halt wirklich in genau der richtigen Dosis miterzählt, finde ich. Hast du es gelesen?
Ja, ich bin nicht ganz durchgekommen bis jetzt, denn es hatte 400 Seiten. Das hat mich überrascht, als du dann sagst, gar nicht schlimm. Aber als du sagtest, ich bringe ein Kinderbuch mit, dachte ich, ach Mensch, das schaffe ich ja schnell noch auf der Fahrt nach Hamburg. Und das hat dann am Ende doch nicht gereicht, weil es 400 Seiten sind. Aber ich werde es zu Ende lesen. Ich erinnere mich auch, dass ich meine, das erste Buch auch schon gemeinsam mit dir besprochen zu haben. Zumindest kamen ganz viele Erinnerungen hoch. Was ich so toll finde, ist zum einen, das hast du häufiger schon erzählt bei Büchern, die du mitbringst, wie man über den Krieg schreiben kann, wie man kindgerecht über den Krieg schreiben kann, ohne dass es verschönt wird. Mhm. Also es ist natürlich passieren da auch schlimme Dinge, aber es ist so geschrieben, dass ich das auch meiner fast 11-jährigen Tochter zu lesen geben würde, weil es eben zeigt, es waren schlimme Zeiten, aber es ist doch in einer Sprache zusammengefasst, die jetzt eben nicht gleich für Traumata sorgt. Also diese Balance schafft, zu sagen, es ist furchtbar, wir verschönen auch nichts, aber es ist erträglich. Und auch diese Frage, die gestellt wird, was heißt das denn für einen persönlich, für die Verantwortung? Also dass Ada dann selber ja vor der Frage steht, möchte ich jetzt dem jüdischen Mädchen, der jüdischen Freundin helfen oder nicht? Also das fand ich auch schön, dass sie da mit in die Pflicht genommen wird. Und toll ist natürlich auch dieser Einstieg mit dem Klumpfuß, ne? Wenn man plötzlich merkt, was für eine Freiheit kann das bedeuten. Wie es beschrieben ist, ist am Anfang schon so ein bisschen eklig. Ne? Also dass man auch denkt, da wird aufgeschlitzt und es passiert etwas. Aber dass sie dann plötzlich endlich die ganz normale sein kann und es wieder auch nicht sein darf, weil die Freiheit gleich wieder eingeschränkt wird, hat mir richtig gut gefallen. Also ich finde, ein schweres Thema für Kinder aufbereitet, wo man eben auch wieder merkt, wie viele Freiheiten kann ich mir eigentlich selber nehmen, passt richtig gut zu Abbas Kidda. Also eine tolle Ergänzung.
Ja, und das gefällt mir eben so gut, dass die Autorin die Kinder nicht schont. Ne? Also es ist nicht so, dass da Sachen so ausgeklammert werden, aber sie erzählt es halt auf Augenhöhe. Also es ist immer so verkraftbar. Ich habe auch schon Kinderbücher gelesen, gerade über den Holocaust, wo ich dachte so, das würde ich meinen Kindern niemals geben. Nicht, weil sie das nicht wissen sollen, aber man muss ja differenzieren. Was kann ein 11-jähriges Kind über den Holocaust erfahren und was kann man vielleicht mit 15, 16, 17 erfahren? Und da habe ich bei manchen Büchern das Gefühl, dass das überhaupt nicht passt. Und deswegen ist das für mich wirklich beste Kinderliteratur und eben auch für Erwachsene ein wunderbares Buch. Man denkt immer, Kinder ab 11, warum soll ich das lesen? Also wenn man jetzt nicht wie ich sehr viel davon liest, verstehe ich auch. Aber ich sage, es ist das beste Buch, was ich in den letzten Monaten gelesen habe oder zumindest eines der besten Bücher. Also go for it, lest es.
Man kann das sehr gut als Erwachsene lesen. Es ist wirklich nicht so wie bei Kinderbüchern. Da fand ich, wenn ich das nochmal sagen darf, da fand ich die Sprache in Mathilde und Marie viel infantiler teilweise. Ja, total. Wenn Anneliese freudig, der Labrador, über den wir gar nicht gesprochen haben, freudig herumhüpft und ähnliches. Da fühlte ich mich teilweise nicht ernst genommen als Lesender. Hier schon. Und das ist dann ein Ton, wo man auch, finde ich, als Erwachsener wunderbar andocken kann.
Ja, also lest das alle. Kimberly Brubaker Bradley, Über mir der weite Himmel. Erschienen bei DTV-Reihe Hansa, 400 Seiten, 16 Euro, ist ab 11 Jahren. Und ja, es ist natürlich besser, man fängt mit dem ersten Band an, Das Gras unter meinen Füßen. Warum auch nicht? Glaube ich, gibt es inzwischen auch schon als Taschenbuch. Insofern startet damit und macht direkt mit dem anderen weiter.
Du hast ja gesagt, dass du noch immer ganz viel Rückmeldung dazu kriegst. Viele davon vermutlich auch über Social Media, denn da bist du ja sehr aktiv und stellst auch sehr, sehr viele Bücher vor und lässt auch sehr viele Menschen teilhaben daran, wie du Bücher findest. Ich versuche dann immer, wenn wir eine Bestseller-Challenge haben, eine Zeit lang nicht auf dein Profil zu gucken, damit ich...
Ich versuche beim Bestseller mich bedeckt zu halten, ja, aber manchmal geht es mit mir durch.
Es fiel mir diesmal auch etwas schwerer, aber es ist ja mittlerweile der Einsatz von Social Media eigentlich ein großer Teil unserer Arbeit und unseres Alltags auch geworden. Wie viel Zeit verbringst du da? Bist du da täglich unterwegs, oder?
Ja, aber ich bin ja so ein ungeduldiger Mensch, deswegen bin ich so dankbar dafür, dass ich zum Beispiel in jeder Wartezeit das machen kann oder wenn ich als Beifahrerin im Auto mitfahre oder ja, genau, warte, bis der Teig fertig gegangen ist, so immer so zwischendurch. Ja, da sagen auch viele, das ist irgendwie so eine schnelle Ablenkung, das ist gar nicht gut fürs Gehirn. Ich merke da ehrlich gesagt keine negativen Einflüsse. Ich kann immer noch genauso lange und genauso konzentriert lesen. Insofern denke ich, das ist egal. So, und dann mache ich das zwischendurch, weil es für mich auch so herrlich ist, dass ich endlich so viele Menschen habe, mit denen ich über Bücher reden kann. Also ich meine, ich habe dich und Daniel, das ist auch toll. Aber da habe ich nochmal so zwischen unseren Folgen Leute.
Unbedingt. Und ich habe auch schon ganz viele tolle Tipps von da bekommen, weil man ja relativ schnell auch merkt, mit wem bin ich vielleicht eher auf einer Wellenlänge und wer kann mich auch mal überraschen. Also dafür ist es super. Ich merke allerdings auch manchmal, ich habe dann immer so Phasen. Es gibt Phasen, da macht es mir unglaublich viel Spaß und da kann ich dann auch täglich posten und täglich relativ schnell auch Antworten mit dabei sein. Und dann merke ich, gerade wenn der Rest um mich herum stressiger wird, dass ich überhaupt nicht dazu komme. Und dass dann schon der Gedanke, oh Gott, du musst jetzt ja noch einen Post absetzen, schon so einen Druck auslöst, den ich dann eben nicht nachgebe und sage, nee, das machst du jetzt aber nicht. Du schaust jetzt einfach mal eine halbe Stunde aus dem Fenster oder kümmerst dich um was anderes. Also es schwankt bei
mir. Ich schaue nie eine halbe Stunde aus dem Fenster. Deswegen mache ich unsere Posts, Jan.
Ja, das ist auch wirklich toll, weil es sind tolle Posts, was du allein wieder von der Buchmesse an Bildern zusammengeschnitten hast. Und auch das wäre ein ganz anderes Erlebnis, über die Buchmesse zu gehen und zu gucken, was eignet sich denn jetzt für Instagram, für ein Reel. Aber trotzdem spüre ich, vielleicht habe ich noch nicht den richtigen Weg gefunden. Es wird mir manchmal zu viel. Also wenn ich auf eure Nachrichten, das kennt ihr aber auch alle, mal 2, 3, 4, 5 Tage nicht antworte, liegt das einfach daran, dass ich gerade mal wieder eine Pause brauche, aber ich beantworte sie dann danach.
Aber das soll ja nicht stressen. Also dann ist ja auch genau richtig, was du machst. Das soll ja auf keinen Fall stressen. Ich meine, wir sind ja nicht davon abhängig. Insofern lass uns das so machen, wie wir da Spaß dran haben. Und ich habe halt ein bisschen mehr Spaß oder bin da irgendwie ein bisschen belastbarer oder bin einfach schneller gelangweilt von anderen Sachen.
Auch viele Autoren sind natürlich längst auf Instagram oder TikTok unterwegs. Auch Thorsten Woiwod hat ja schon über Instagram teilgenommen an unserer Diskussion. Mhm. Wie gehen Sie damit um und wie wichtig ist ein erfolgreicher Social-Media-Auftritt mittlerweile auch für die Verlage, haben wir uns gefragt. Und darüber haben wir dann mit vielen, vielen Leuten einmal gesprochen.
Genau, auf der Messe, und nur mal noch mal kurz zur Erklärung, wir hatten da gar keine festen Termine gemacht, weil wir ja möglichst vielen von euch Gelegenheit für Gespräche und Fragen geben wollten. Also sind wir da einfach noch nur so ein bisschen rumgelaufen, haben mal hier geguckt und mal da geguckt, aber da haben wir natürlich trotzdem auch Verlagsleute und Autoren getroffen. Und wir treffen die ja auch in Hamburg manchmal, wenn sie kommen und uns ihre Programme zum Beispiel vorstellen oder auf einer Lesung oder so. Und da ist das häufig Thema. Wie wichtig ist Social Media eigentlich für die Verlage? Und unsere Kollegin und Eat Reads Sleep Redakteurin Lenore hat das auch interessiert und die hat uns netterweise ein paar O-Töne mitgebracht von der Messe für
Eat Read Sleep recherchiert.
Und so ein bisschen angestoßen hat dieses Thema ein Post, denn für Aufsehen sorgte Mitte März ein Beitrag von Nina Bilinski. Sie hat mehrere New Adult Reihen bei Knauer veröffentlicht und sie hört jetzt auf, Bücher in diesem Genre zu schreiben. Unter anderem, weil sie das Gefühl hat, dass man als Autorin auch Marketingmanagerin sein und sich selbst als Autorenmarke aufbauen müsse, um in diesem Genre New Adult überhaupt mithalten zu können.
Es hat sich eine Zeit lang einfach sehr, sehr gut verkauft. Und so dadurch haben halt Verlage immer mehr junge Autorinnen eingekauft, die dieses Genre schreiben. Und der Markt ist jetzt einfach übersättigt. Das merkt man halt einfach. Also die Nische, in Anführungszeichen, mit BookTok, die es halt mal gab, die ist halt einfach nicht mehr da.
Das ist übrigens auch interessant. Der BookTok-Hype ist over, habe ich jetzt auch schon öfter gehört.
Ich habe noch nicht mal angefangen, Mist.
Da müssen wir demnächst auch nochmal drauf gucken. Aber wir wollen jetzt erst nochmal auf den Satz in Ninas Post eingehen. Man muss als Autorin auch Marketingmanagerin sein und sich selbst als Marke aufbauen.
Das hat uns auch eine Literaturagentin bestätigt. Gerade für sogenannte Midlist-Titel, also für die Bücher, die jetzt nicht als Spitzentitel gehandelt werden. Das Thema, das ist ein heißes Eisen, was man schon daran merkt, dass die Agentin weder ihren Namen noch ihre Stimme preisgeben möchte. Und deswegen haben wir ihre Aussagen hier nachsprechen lassen.
Was ich leider sehe, ist, wenn wir über Mitlist-Titel reden, dass oft von Verlagen verlangt wird, dass eigentlich das einzige Marketing über die Community stattfindet. Das heißt, es wird kein Marketing in anderen Bereichen gemacht, sondern es läuft unter Social Media und Community Marketing. Und wenn man da nachfragt, heißt es, ja gut, die Autorin muss das halt selbst aufbauen, also einen Insta- und TikTok-Account. Und die investieren da echt viel Zeit, um diese ganzen TikTok-Videos zu drehen. Und ganz ehrlich, das lohnt sich eigentlich nicht. Eigentlich ist die Zeit da zum Schreiben.
Ja, das hat unsere Kollegin Juli nachgesprochen. Vielleicht kennt ihr die von NDR Kultur, also nicht wundern. Die Agentin wollte halt nicht gerne, dass wir sie aufnehmen beim Interview. Und besonders stark sieht sie diese hier namenlose Agentin, diese Tendenz, also dass Insta und TikTok und Social Media sehr wichtig sind, im Bereich Romance, also tatsächlich auch New Adult, wie ja auch Nina gesagt hat, hier drohe, so die Literaturagentin, wirklich schon eine Art Burnout für Autorinnen und Autoren. Denn in diesem Genre, das kennen wir ja auch, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, muss man ohnehin sehr viel schreiben. Also alle 2 bis 3 Monate wird da ja teilweise ein neues Buch auf den Markt geworfen. Und wenn die Autoren und Autorinnen dann auch noch sehr viel Content produzieren müssen, um sich von anderen abzuheben, also dieser Masse, wie Nina auch erzählt hat, und im ständigen Austausch mit der Community stehen sollen, dann kommen sie schnell an eine Belastungsgrenze. Wie du,
ja. Wie ich und wie auch Claudia Schaumann, die kennt das, sie ist Autorin bei Goldmann, hat 133.000 Follower auf Instagram, das ist schon eine Hausnummer, die sie regelmäßig mit Content versorgt. Und auch sie sagt, das ist ein wichtiger Teil ihrer Arbeit als Autorin, der ihr auch die Chance gibt, wie bei dir, in den direkten Kontakt zu ihren Leserinnen zu treten.
Das ist wahnsinnig toll, wenn man so einen direkten Draht zu seinen Leserinnen hat. Ich meine, ich war ja früher Redakteurin. Da hat man, wenn es Glück kam, mal einmal im Jahr einen Leserbrief gekriegt, nach 3 Wochen, weil er irgendwo auf dem Schreibtisch gelandet ist. Und jetzt kriege ich das sofort. Ich kriege täglich Rückmeldungen zu meinen Büchern. Das ist, ich finde es auch ein Geschenk.
Ja, da hört man schon die Hintergrundatmo der Buchmesse, wo Lenore dieses Interview geführt hat. Und ich kann das auch nachvollziehen, was Claudia sagt. Also das macht ja auch Spaß, habe ich ja gerade auch schon erzählt. Aber der Algorithmus, das merke ich schon auch, ist grausam. Wenn man da mal ein erfolgreiches Video hat und nicht gleich nachlegt, fällt man ganz schnell wieder zurück. Das ist mir ehrlich gesagt relativ egal, weil ich ja keine Bücher verkaufen muss über Instagram. Aber ich merke es halt schon.
Um auf Instagram lange zu bestehen, muss man sich sowieso immer wieder neu erfinden. Ich glaube deswegen, es ist bei mir jetzt, dass ich immer mehr Autorin werde, aber es ist bei anderen, die müssen auch gucken. Du kannst nicht immer das Gleiche machen, das ist ganz schnell langweilig und out. Ich versuche immer im Alltag nebenbei ein paar Schnipsel aufzunehmen und dann daraus was zu basteln.
Und so findet man auch auf dem Instagram-Account von Claudia eben nicht nur Videos zu ihren Büchern, sondern eben auch Reiseberichte, Umfragen zur Outfit-Frage bei Lesungen, Erziehungstipps, Rezensionen von aktuellen Serien oder eben einfach ihre Gedanken zum Anstoß einer Diskussion. Das ist schon viel und ich habe mich gefragt, wann macht sie das eigentlich alles?
Ich merke, ich muss ganz doll aufpassen, dass das Handy mir nicht meine Aufmerksamkeit klaut. Also ich muss das wirklich, wenn ich schreibe, dann muss ich es ganz weit weglegen. Das muss aus dem Raum. Das ist bei mir eher die Gefahr. Ich muss immer wirklich aufpassen, dass mir das nicht meinen Kopf klaut.
Ja, sich selbst Freiräume zum Schreiben schaffen, das hält auch Joanna June für sehr wichtig. Sie hat mit Buchtipps auf YouTube angefangen, hat dort 36.000 Follower und im vergangenen Sommer ihren ersten Roman veröffentlicht. Das ist ja übrigens auch so ein Weg, den viele gehen, erst so als Buch-Influencerin in den sozialen Medien unterwegs zu sein und dann tatsächlich ein eigenes Buch zu veröffentlichen.
Ich glaube schon, dass sehr viele den Druck spüren, viel machen zu müssen. Und es ist natürlich so, dass Kreativität auf Social Media was ganz anderes ist als Kreativität beim Buchschreiben. Also wenn man eine Geschichte schreibt, dann braucht man so viel Fokus, man braucht so viel Zeit, man braucht Ruhe und Social Media ist das Gegenteil davon. Deswegen ist es schon ein Balanceakt, würde ich sagen. Und ich kann das nachvollziehen, dass da einfach auch ja, schnell Druck aufkommt.
Der Roman von Joanna Besti ist bei Pola erschienen, ein Imprint von Bastian Lübbe, das sich auf Literatur von Frauen für Frauen konzentriert und dabei sehr, sehr stark auf Social Media setzt. Das sagt die Programmleiterin von Pola, Stefanie Zell.
Wir machen sehr viel als Verlag. Wir unterstützen die Autorinnen, weil wir für uns gesagt haben, wir möchten da sein, wo über Bücher gesprochen wird, wo auch der Austausch mit Lesenden stattfindet, wo Bücher empfohlen werden, wo einfach Bücher stattfinden. Und das sind die sozialen Medien.
Dass eine bestimmte Menge an Followern Voraussetzung für einen Vertrag ist, das allerdings sieht Stefanie nicht so. Aber ein starker Auftritt in den sozialen Medien schadet natürlich nicht. Und das war auch beim Vertrag für Joanna June.
Es ist natürlich immer interessant für uns, wie viele da auch dann schon hingucken auf das Buch, weil sie Joanna kennen. Man kann aber, glaube ich, nicht so umrechnen, Followerzahl gleich Interesse. Also es muss so ein Paket sein. Die Leute müssen sich wirklich dafür interessieren, was Joanna schreibt. Die müssen das gerne lesen wollen. Die müssen sich für das interessieren, was wir machen und generell für Bücher. Und da ist natürlich bei Joanna eine Einheit da. Sie hat Buchcontent, das passt.
Ja, und wenn es dann passt und wenn Autorinnen und Autoren Freude daran haben, dann ist Social Media doch ein toller Weg, um mehr Menschen zu erreichen. Aber am Ende sollten es eben die Bücher sein, die uns begeistern. Und wenn die Zeit für Social Content dann am Ende die Zeit zum Schreiben raubt, ist das sicher eine problematische Entwicklung.
Ja, problematisch ist auch wirklich der Druck von den Verlagen. Also Claudia und Joanna haben ja gesagt, sie fühlen das nicht so, aber das sind zwei Frauen, die eben Spaß daran haben, für die Instagram oder YouTube ein sinnvolles, ergänzendes Medium ist. Aber es gibt ja auch die Autorinnen wie Nina, die wir schon am Anfang gehört haben, denen der Druck zu groß ist. Und ich habe auch schon oft mit Autorinnen gesprochen, die gute Bücher schreiben, vom Verlag aber signalisiert kriegen, hey, mach doch mal mehr auf Social, das gehört dazu. Und die dann sagen, ja, aber das ist gar nicht meine Kompetenz. Ich schreibe Bücher, ich weiß nicht, wie man Reels macht und ich möchte übrigens auch mein Privatleben nicht auf Social Media ausbreiten, auch nicht in einem geringen Ausmaß. Und die sich dann nicht trauen, das uns im Interview zu sagen, weil der Verlag dann halt auch not amused ist, wenn sie das so auch noch weiter verbreiten. Und das betrifft wahrscheinlich genau diese Midlist-Autoren, bei denen man vielleicht sagt, mit ein bisschen Werbung geht da noch was. Also mach du bitte die Werbung. Und das ist ja eigentlich was, was früher die Verlage gemacht haben. Und dass man sich da stärker auf Social Media verlässt und auf die Autoren selber, dass die da schon irgendwie was machen, das ist schon eine Entwicklung, die ich ein bisschen schwierig finde.
Ja, denn da verschiebt sich eindeutig was. Und natürlich ist das für Verlage toll, wenn jemand mit 30.000 Followern kommt und selber quasi die ganze Zeit für sein Buch Werbung macht und sich tolle Sachen einfallen lässt. Aber auch das ist ja eigentlich früher von der Marketingabteilung mit übernommen worden.
Ja, genau.
Also eine Leistung, die jetzt mittlerweile von den Verlagen nicht mehr angeboten wird. Und das
ja,
ist
oder
schon
zumindest, bedenklich. Also die machen ja schon auch noch Werbung, aber eben halt sich auch auf die Kanäle der Autorinnen und Autoren verlassen. Und das finde ich schon schwierig.
Wie nehmt ihr das denn wahr? Viele von euch sind ja auch auf Instagram. Auch viele Autorinnen und Autoren, weiß ich, hören uns und folgen uns. Wie geht es euch mit Social Media? Macht das Spaß? Fühlt ihr euch da manchmal auch unter Druck gesetzt? Was für Erfahrungen habt ihr vielleicht auch, wenn ihr selber schreibt, mit Verlagen gemacht? Schreibt uns doch mal an itweetsleep@ndr.de. Das wird uns interessieren.
Ja, das ist eine gute Idee. Schreibt uns mal. Und wir behandeln das natürlich dann auch anonym. Wenn ihr dazu schreibt, bitte meinen Namen nicht nennen oder so. Mhm. Gar kein Problem. Aber das wäre interessant, einfach dann nochmal ein paar mehr Stimmen zu haben.
Jetzt habe ich aber doch ein bisschen Lust bekommen, wieder mehr zu machen. Das ist bei mir immer dieses Wellenförmige.
Okay, ich bin gespannt.
Mal gucken. Geschrieben hat uns auch Chiara, aber da geht es nicht um Social Media, sondern es geht um eines der Bücher, was ihr Leben verändert hat.
Und das ist relativ alt, da gab es auf jeden Fall noch kein Social Media.
Die All-Time Favorites.
Chiara ist 17 Jahre alt und sie wollte uns ihre All-Time Favorites ans Herz legen. Und das sind die Bücher von Wladimir Nabokov. Weil die, so schreibt Chiara, für mich das Tor zur Weltliteratur geöffnet haben, da ich vorher immer nur ein oder zwei Lessing-Theaterstücke gelesen habe und dann aber durch die Serie Pretty Little Liars auf Wladimir Nabokovs Bücher gekommen bin. Also Pretty Little Liars, das war ja ursprünglich eine Mystery-Buchreihe von Sarah Shepard, die dann sehr erfolgreich verfilmt wurde, geht um vier Mädchen, deren Freundin und Anführerin der Clique spurlos verschwindet, Allison. Und ein Jahr später tauchen dann so merkwürdige Botschaften auf, mit A oder A unterzeichnet, sind die von dieser verschwundenen Allison? So viel kann man, glaube ich, spoilern, eher nicht, weil Allison nämlich kurz darauf tot aufgefunden wird. Und es gibt aber dann sehr viele Rückblicke, in denen Allison noch lebt. Und jetzt kommen wir zu Nabokov. Sie, Allison, liest mit großer Faszination Lolita und kreiert für sich im Laufe der Handlung auch eine andere Persönlichkeit, so ein alter Ego mit dem Namen Vivian Darkbloom. Und das wiederum ist eine Randfigur in Lolita von Nabokov und auch das Anagramm von Wladimir Nabokov, also die Buchstaben aus seinem Namen umgestellt, ergeben Vivian Darkbloom. Und das wiederum ist sehr typisch für den Autor. Der hatte es ja so ein bisschen mit Rätseln.
Oh ja, Vivian Darkbloom taucht übrigens in mehreren Büchern sogar auf, schreibt auch mal selber einen Teil, also tritt als Autorin auch mit in Erscheinung. Und das fand ich faszinierend. Zum einen, was ich auch so toll finde, ist, wenn über eine Fernsehserie oder ja, über eine Serie Menschen super zum Lesen gebracht werden. Und da ist Pretty Little Liars, ich habe sie nicht gesehen, aber mich ein bisschen eingelesen, ja ein Schatz, was da ja, alles zitiert wird. Alles Hedda Gabler mögliche von Ibsen, der große Gatsby von Fitzgerald,
Hemingway,
Harry Potter, Hemingway,
Orwell,
und.
Dickens.
Also, ja, ein, großartig. Ich muss diese Serie, glaube ich, gucken.
Ja, so ähnlich wie Gilmore Girls, da kommen auch sehr viele Bücher drin vor. Wir da wollten ja mal so eine kleine Competition machen, oder? Alle Bücher aus Gilmore Girls lesen.
Ja, ich bin dabei. Und dann machen wir zu jedem einen Social Media Post.
Okay, da reden wir später.
Ich habe ein Jahresprogramm. Was ich aber auch faszinierend finde, ist, dass es nun ausgerechnet von all den Büchern, die da vorkommt, Nabokov ist, der Chiara so angesprochen hat. Klar, das spielt natürlich, dadurch, dass sich Alison Vivian Darkblom nennt, eine ganz besondere Rolle. Aber Lolita ist ja nun auch ein, sagen wir mal, umstrittenes Buch. Es geht um den Literaturwissenschaftler Humbert Humbert, ist ein Künstlername, kein besonders kreativer Künstlername, der zu Beginn des Buches im Gefängnis sitzt, wegen Mordes angeklagt, und der dann erzählt von seiner Liebesgeschichte mit Dolores Hayes. So weit, so harmlos, nur Dolores Hayes ist 12. Mhm. Und deswegen der Name Lolita, man kennt ja vielleicht Lolita als Beispiel für eine sexualisierte junge Frau. Es gibt auch den Lolita-Komplex in der Psychologie. Das ist alles zurückzuführen auf dieses Buch, auf eben jene 12-jährige Dolores. Ein Buch, was bei seinem Erscheinen für einen Riesenskandal gesorgt hat. Ein Kritiker schrieb, zweifellos das dreckigste Buch, das ich je gelesen habe, reine hemmungslose Pornografie. Seine Hauptfigur ist ein perverser Kerl, der eine Leidenschaft für Nymphetten hat, wie er sie nennt. Nymphetten, das ist eben dieses junge Mädchen, eigentlich noch unschuldig, aber dennoch schon sexuell interessant.
Nymphe, ja, auch so ein bisschen männermordend.
Richtig. Trotzdem,
dem Kritiker wünsche ich, dass er mal Dark, Dark Romance liest, übrigens.
Ja, wenn man das dann heute wieder liest, dann, sagen wir mal, mit der hemmungslosen Pornografie stellt man sich wahrscheinlich anderes vor. Also da ist selbst Heated Rivalry, was heißt selbst? Also da ist ja auch Heated Rivalry viel, viel, viel mehr Pornografie.
Aber als was
da
so früher als pornografisch, also ich habe es natürlich auch damals gelesen und dachte so, aha, hier geht's mal zur Sache. Genauso wie Lady Chatterley übrigens, und war ein bisschen enttäuscht. Aber ich war schon vom ersten Satz dann doch auch leicht verstört. Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele. Ja. Es fängt vielversprechend an, aber Feuer meiner Lenden, weiß ich noch, fand ich, weiß nicht, wann ich das gelesen habe, so mit 20 oder so, dachte ich so, Gott, was ist das denn?
Zur Einordnung, das Buch ist 1955 erschienen, also zu einer Zeit, wo es noch etwas prüder war, was den Umgang mit Sexualitäten der Öffentlichkeit ging. Wo so etwas schon Feuer meiner Lenden, oder denken wir an Salz auf unserer Haut damals.
Oh Gott, da geht es aber deutlich mehr zur Sache.
Ja. Das eigentlich Skandalöse an diesem Buch ist aber bis heute, dass es eben ein älterer Mann ist, der mit einer 12-Jährigen zusammenlebt, mit ihr schläft, sie am Ende auch zwischenzeitlich heiratet und aus seiner Sicht erzählt wird, aus seiner Sicht also dieses Begehren erzählt wird. Und das wird psychologisch hergeleitet. Humbert Humbert hat als Junge, verliebt er sich in Annabelle, die ist damals genauso alt wie er, und Annabelle will ihn zwar nicht, die muss damals auch so 12, 13 gewesen sein, bleibt aber immer die Sehnsucht, die perfekte Liebe, nach der er sich sehnt. Und das sieht er dann in Lolita, die Tochter ist von Charlotte, einer älteren Frau, die ihn dann sogar heiratet, die rauskriegt, was passiert, und ihre Tochter schützen will und dann aber tragischerweise von einem Bus überfahren wird. Und Humbert Humbert hat dann freie Bahn, kann Dolores ganz in seinen Bann ziehen und sie, ja, ausnutzen, muss man sagen. Denn, das finde ich das Spannende an diesem Buch, das Thema ist schwierig, aber es ist eben schon als eine Obsession beschrieben, die nicht als positiv dargestellt wird. Auch wenn wir bei Humbert Humbert natürlich in seinem Kopf drin sind, er von Licht meines Lebens und Feuer meiner Lenden spricht. Es geht schon darum, was das mit einem jungen Mädchen auch macht. Dolores stirbt am Ende ganz tragisch, schafft es auch nie, eine normale Beziehung aufzubauen. Und ist in dieser Abhängigkeit eben auch gefangen. Und man sieht diese Machtmechanismen, wie er sich dann doch ihr immer weiter annähert, wie sie auch als 12-Jährige gar nicht weiß, was da eigentlich passiert. Also schon eine ziemlich genaue, ziemlich gute psychoanalytische Studie, was sexueller Missbrauch mit jungen Mädchen macht.
Ja, wie gesagt, sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Und das ist, aber ich, ist kein Buch, was ich unbedingt nochmal lesen möchte. Mhm. Also ich fand es dann auch eher unangenehm.
Es ist unangenehm, ja. Mhm. Und es ist, also ich würde behaupten, das kann man natürlich in solchen Fällen immer sagen, aber ich glaube, es ist bewusst unangenehm, weil er uns ja zwingt, mit diesem Humbert Humbert zu sympathisieren. Vielleicht dann auch festzustellen, inwieweit kann ich denn mitgehen? Auch wenn Nabokov selber sagt, er wollte mit dem gar nicht sympathisieren, er wollte eigentlich nur zeigen, was für ein ekelhafter Schuft das ist, der sich aber positiv darstellen kann. Aber wann merken wir das selbst? Wo ist der Punkt, wo wir, man will ja immer sich eigentlich mit Erzählern einer Geschichte ein bisschen identifizieren. Und hier kommt man schnell an den Punkt, wo man merkt, das geht ja gar nicht. Und das macht etwas ganz Spannendes beim Lesen. Wobei ich dir aber recht gebe, das Thema ist mir beim Lesen auch weiterhin unangenehm. Ich habe es beim ersten Mal gelesen, weil alle sagten, Klassiker musst du lesen. Und ich verstehe, warum es ein Klassiker ist. Aber wirklich gern gelesen habe ich es nicht.
Nee, aber es ist schon geschickt gemacht. Und das ist eben so dieses typische Nabokov, auch mit diesen verschiedenen Perspektiven zu spielen. Und ich verstehe auch, warum es ein Klassiker ist. Ich wundere mich, dass es 17-Jährige noch begeistert, aber ist ja gut.
Ja, vielleicht, das wissen wir aber nicht, das hat Chiara uns nicht geschrieben, vielleicht war es am Ende gar nicht Lolita, was sie als erstes gelesen hat, sondern andere Bücher. Und da gibt es von Nabokov wirklich auch ganz tolle. Pnin zum Beispiel, das ist die Geschichte eines sehr skurrilen, kauzigen Professors für russische Literatur, der in Amerika lebt und dort russische Literatur lehrt und keiner geht hin. Das könnte mittlerweile auch eine ganz neue Aktualität bekommen haben. Das wollte ich nochmal wieder lesen. Also der Pnin ist wirklich ein Einstieg in das Werk von Nabokov. Oder Verzweiflung, ein eher frühes Werk, das ist so eine Doppelgängergeschichte, wo ein Mann, Hermann Karlowitsch, glaubt, dass ein Obdachloser genauso aussieht wie er. Und einen perfiden Plan fasst, sie möchten die Rollen tauschen, sie tauschen die Rollen. Er lässt dann den Doppelgänger ermorden und will damit seiner Frau ermöglichen, dass sie das Geld aus seiner Lebensversicherung kriegt, um sie dann in der neuen Identität des Felix wieder zu heiraten.
Das klingt ein bisschen kompliziert.
Das klingt kompliziert und es scheitert daran, dass die beiden sich in Wahrheit überhaupt nicht ähnlich sehen, sondern dass sich das der Hermann Karlowitsch nur eingebildet hat. Das ist sehr raffiniert beim Spiel um Identitäten und Persönlichkeiten.
Das passt ja wiederum zu Pretty Little Liars. Ja, also vielen Dank, Chiara, für diesen Hinweis auf das Werk von Nabokov und auch nochmal den Buchtipp zu Pretty Little Liars. Also auch nochmal ein Tipp, Pretty Little Liars von Sarah Shepard, übersetzt von Violetta Topalova, erschien bei CBT, 321 Seiten im Taschenbuch für 10 Euro. Das ist aber nur der erste Band, da gibt es ja mehrere Bände.
Und die Bücher von Nabokov sind bei Rowohlt Taschenbuch erschienen, zum Beispiel Verzweiflung in der Übersetzung von Klaus Birkenhauer.
Da haben wir jetzt eine Menge Buchtipps untergebracht in dieser Folge, würde ich sagen. Mhm. Ich hoffe, da kommen im Quiz nicht noch welche dazu.
Wer weiß. Es geht auf jeden Fall auch um Bücher.
Das Quiz.
Wir haben noch reichlich Brot.
Ja, du meinst, ich soll mich nochmal stärken, bevor du eine super schwierige Frage stellst.
Ja, die Frage führt wieder ein bisschen zurück zu unserem Bestseller. Vielleicht passt es da ganz gut.
Ich bin gespannt.
Also, in dem Buch geht es ja um Redü, was übrigens von reduire, also von verkleinern, reduzieren kommt. Redü ist ein Bücherdorf, das es wirklich gibt in Belgien. Redü ist Teil der International Booktown Organization, also der Vereinigung internationaler Bücherdörfer oder Städte. Ich habe mich auf der Seite mal ein bisschen umgeschaut. Wie viele Städte oder Dörfer sind in dieser International Booktown Organization wohl registriert? Also wie viele internationale Bücherdörfer gibt es weltweit?
Ehrlich gesagt war ich noch nie in einem internationalen Bücherdorf. Ich will super gerne mal nach Hay on Way in England.
Das war das erste, 1962.
Ja, guck. Also das ist das Einzige vielleicht, das das Buch bei mir hinterlassen hat. Ich würde durchaus auch mal nach Redü fahren. Vielleicht liegt das mal auf dem Weg, wenn ich nach Frankreich fahre. Mhm. Das werde ich mal recherchieren. Insgesamt, also keine Ahnung. Also ich kenne jetzt nur zwei, sage ich mal 200.
Ui, es sind nur 19.
Ach.
19 haben diesen offiziellen okay. Titel. Darunter aber unter anderem in Südkorea, in Neuseeland.
Und ist auch eins in Deutschland.
Und kein einziges in Deutschland. Oh. Es gibt in Deutschland Bücherdörfer, die sich so nennen. Unter anderem in Wünsdorf-Waldstadt, in Müllenbach oder in Mühlbeck-Friedersdorf. Aber die sind alle nicht Teil der internationalen Booktown Organization.
Und warum nennen die sich so? Weil es da viele Buchläden gibt.
Weil es da viele Buchläden gibt und weil es natürlich auch ein schönes Marketinginstrument ist, sich Bücherdorf nennen zu können. Aber zum Beispiel in Mühlbeck-Friedersdorf, das hat ungefähr 3000 Einwohner und da gab es immerhin 9 Buchhandlungen.
Hm, das haut mich jetzt nicht so vom Hocker im Schnitt. Also wenn wir das jetzt mal prozentual gegenrechnen, später, nicht jetzt, dann ist das, glaube ich, ein schlechter Schnitt
gegenüber Redü. Wie viele Bücher pro Einwohner?
Ja, sowas. Oh Gott. Ja, gut. Wieder was gelernt. So soll es ja sein im Quiz. Ich habe eine Frage, die mich sehr erfreut. hat, als sie mir eingefallen ist. Und zwar, was hat Wladimir Nabokov mit Benedict Bridgerton gemeinsam? Also Benedict Bridgerton, der Sohn, eine Sohn aus der Netflix-Serie und der Buchserie von Julia Quinn Bridgerton. Was haben die beiden gemeinsam? A. Beide sind kunstinteressiert und können gut malen. B. Beide haben ihre spätere Frau auf einem Maskenball kennengelernt. Oder C. Beide sind leidenschaftliche Schmetterlingssammler. Hast du die Serie gesehen?
Ich habe die Serie nicht gesehen.
Ah, schon schlecht.
Also, irgendetwas in mir sagt Schmetterling, aber ich lasse mich nochmal überlegen. Also, Nabokov war ja sehr, sehr, sehr lange mit seiner Frau Vera verheiratet. Ich glaube auch schon, bevor er so richtig bekannt wurde. Und da war er. Ich glaube,
Frage ist, hat er sie auf einem Maskenball
kennengelernt? Ja, das ist eine. Also sagen wir mal, das mit dem Malen, das möchte ich ausschließen, weil es zu wahrscheinlich ist. Das wäre ja gar nicht so besonders, dass beide gut gemalt haben. Da finde ich die anderen beiden Antworten schöner. Wenn ich mir Bridgerton vorstelle, sehe ich Maskenbälle. Also sage ich Maskenball.
Das hast du sehr gut hergeleitet. Chapeau. Tatsächlich haben sie beide ihre spätere Frau auf einem Maskenball kennengelernt. Das ist ja das Thema in der aktuellen Staffel mit diesem Maskenball, dass er da eine Frau trifft, die er toll findet. Also Benedict Bridgerton jetzt, die er toll findet, aber die er, wo er gar nicht weiß, was deren Identität ist, weil sie eine Maske trägt. Wie das genau bei Nabokov und seiner Frau Vera abgelaufen ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sie sich auch auf einem Maskenball kennengelernt. Und wenn du sagst, bei Schmetterlingen klingelt was, tatsächlich war Nabokovs große Leidenschaft das Sammeln von Schmetterlingen. Ein interessanter Funfact, den ich auch nicht wusste. Vorher habe ich bei der Recherche fürs Quiz erfahren. Und er hatte 4.323 Schmetterlinge. Das hätte ich auch fragen können. Wow. Und diese Sammlung wird heute im Musée Cantonal in Lausanne aufbewahrt.
Wow, also wenn du ein neues Reiseziel.
Ja, auf jeden Fall. Oder du kannst auch nach Montreux, da steht eine Statue von Nabokov, so eine schöne Bronzestatue. Auch gut für Insta-Reels.
Und wenn ich zu Benedict Bridgerton will, dann muss ich wohin?
Das wird schwierig. Da musst du zu den Dreharbeiten, da will ich auch gerne hin, aber kommt man nicht hin.
Vielleicht kommen ja noch die Schmetterlinge. Wir haben doch Kontakt zu Julia Quinn, vielleicht können sie uns ja einladen zu den Dreharbeiten.
Ich frag mal.
Dann würde ich auch ein entsprechendes Kostüm anziehen. Ich bin nochmal eingestiegen in die Welt der Healing Literature, Healing Fiction und habe einen ersten Satz gefunden. Mhm. Aus welchem Buch, aus welchem berühmten Buch stammt dieser erste Satz? Als ich 6 war, sah ich einmal ein wunderbares Bild in einem Buch über den Dschungel, das wahre Geschichten hieß. Also das Buch über den Dschungel hieß wahre Geschichten. Als ich 6 war, sah ich einmal ein wunderbares Bild in einem Buch über den Dschungel, das wahre Geschichten hieß.
Ich lese ja keine Healing Literature. Ich wüsste gar nicht, was jetzt außer Paulo Coelho noch dazu zählt.
Zum Beispiel, also ich habe natürlich ein Multiple Choice gemacht. Ist es das Dschungelbuch von Rudyard Kipling? Ist es der Alchemist von Paulo Coelho? Oder ist es der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry?
Also Dschungelbuch ist ja wohl keine Healing Literature, oder?
Ein Junge lebt im Einklang mit der Natur. Das könnte man ja vielleicht auch so betrachten.
Ich finde, es klingt schon so, als könnte es der erste Satz sein, so von dem, was ich von Dschungelbuch erinnere, so inhaltlich. Aber es wäre auch wiederum zu einfach, weil Dschungelbuch kommt drin vor. Glaube ich nicht. Kleiner Prinz. Ich meine eigentlich, dass ich den ersten Satz vom kleinen Prinzen erkennen müsste. Andererseits mit 6 und so. Könnte auch der kleine Prinz sein. Und der Alchemist, das haben wir ja eben schon mal besprochen. Oh Gott, was soll ich sagen? Ich sag der kleine Prinz.
Und das ist richtig.
Ah.
Auf dem Bild ist übrigens der zweite Satz. Auf dem Bild war eine Königsschlange, die gerade ein wildes Tier verschlingen wollte.
Stimmt.
Da wird natürlich auch gleich ein großes psychologisches Drama aufgefächert, wenn man wunderbar findet, dass eine Königsschlange ein wildes Tier verschlingt. Aber
übrigens,
das Bild ist sehr süß, was dann gezeigt wird.
Der kleine Prinz finde ich auch ein schreckliches Buch.
Ja.
Sag ich mal, hier sehr unter uns.
Ich glaube, wir haben das häufiger schon hier unter uns.
Obwohl ich Saint-Exupéry einen tollen Autor finde, aber nicht dieses Buch. So, meine zweite Frage. Nächste Woche ist ja der 1. April. Welchen kuriosen literarischen Feiertag begehen wir da? Und das ist kein April-Scherz. Ist es A, der Tag der essbaren Bücher, B, der Putz-dein-Bücherregal-Tag oder C, der Tag der Kissenpoesie?
Also ich weiß, dass es den Putz-dein-Bücherregal-Tag gibt. Vor dem habe ich nämlich jedes Jahr Angst.
Spoiler, es gibt alle diese Tage.
Mhm. Tag der essbaren Bücher passt natürlich perfekt zu einem Podcast. Ich glaube aber, weil ja der 1. April immer so zum Frühlingsanfang ist und das mit Frühjahrsputz sich ganz gut verbinden lässt, würde ich sagen, das ist der Putz-dein-Bücherregal-Tag.
Ich mache so Pokerface, merkst du, ne? Ja, das hast du eigentlich schön hergeleitet, ist in diesem
ist aber
Fall
falsch.
Aber falsch. Es ist der Tag der essbaren Bücher, ein besonders seltsamer Tag. Ich habe nicht so ganz rausgefunden, was da eigentlich das Programm ist. Ich glaube, man soll einfach Bücher, also Buchformen irgendwie backen, keine Ahnung. Ich habe zu Hause sogar so eine Kuchenform mit so einem Buch.
Ich bin jetzt auf den Backgeschmack gekommen. Ja, ich kann ja mal versuchen, ein Buch zu backen.
Ja, mach das mal. Das kannst du auch sehr gut bei Instagram posten übrigens. Lauter Anregungen für dich. Es gibt, wie gesagt, alle diese Feiertage. Es gibt so viele verrückte Feiertage, auch mit Buchbezug. Und ich finde ja, wir sollten einen kreieren.
Ja.
Wir, die Eat, Read, Sleep Community, sollte einen irgendwie kuriosen literarischen Feiertag kreieren. Bitte schickt uns Vorschläge an eatreadsleep@ndr.de. Sowohl für ein Datum als auch für einen Namen, was irgendwie passt und was man da machen kann. Und dann etablieren wir den einfach, weil alle diese Feiertage, die sind in so einer Liste, kann ich mal in den Shownotes verlinken, sind die alle aufgeführt und die hat sich irgendwann irgendjemand einfach so ausgedacht, das können wir doch auch.
Das können wir auch. Vor allem mit eurer gemeinsamen Fantasie und Kreativität können wir das, könnten fast jeden Tag einen Feiertag machen. Aber so einen besonderen finde ich super. So ähnlich wie Putz dein Bücherregaltag, wo wir sagen, den werden wir dann jedes Jahr auch ganz groß zelebrieren.
Genau, den werden wir jedes Jahr ganz groß mit Reels zelebrieren und wir haben ja noch ein paar Tage im Jahr vor uns, also vielleicht nicht so direkt den 2. April, weil das schaffen wir dann nicht mehr, sondern so in der 2. Jahreshälfte, da sehe ich große Chancen. Oder?
Klingt super, ja.
Ja, das machen wir.
Jo, wieder was gelernt, wie du sagst. Hat sich also wieder gelohnt.
Ja, deswegen mag ich das Quiz so gerne, weil man immer was lernt. Nicht, dass ich mir das jetzt merken könnte mit den 19 Bücherdörfern, aber ich gebe mir Mühe.
Und ich muss sagen, ich bin jetzt richtig relaxed nach dieser Aufzeichnung.
Das,
also vielleicht ist das hier mein Entspannungsort.
Ich denke, wir haben einen Healing-Podcast.
Auf jeden Fall. Jo,
dann wollen wir doch auch
Healing
mal gleich.
Es bleibt.
Schauen wir mal.
Der Puls geht nach oben.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Da ist sie wieder, die Kicksbox des Grauens. Manchmal.
Manchmal ja, manchmal mehr, manchmal weniger.
Wir losen jetzt nämlich aus, welches Buch wir, also in dem Fall Daniel und ich, in der kommenden Folge lesen werden. Und nicht alles ist heilend.
Weißt du, was auf Platz 1 der Bestsellerliste gerade steht?
Nein.
Habe ich bei der Vorbereitung gesehen. Frankie unter Menschen, das ist dieses...
Ist das dieses Katzenbuch?
Ja, das ist dieses Katzenbuch, wo wir mal den ersten Band gelesen haben. Das war so... Das fanden wir auch sehr schrecklich.
Das fand ich, ja, ich erinnere mich. Das haben wir auf unserer Tour in Heidelberg, Trier und München, glaube ich, vorgestellt.
Ja, ganz schön lange her. Und dann haben wir es spontan ins Publikum geworfen, weil wir es nicht behalten wollten. So, mal sehen, was ich... Also es könnte sein, dass es das wird. Aber wir gucken erstmal. Und es ist... sehr gut. Es ist Real Americans von Rachel Kong.
Das Buch, über das alle sprechen.
Ja, und was ich schon fast durchgelesen habe, worüber wir auch auf der Buchmesse bei unserer Veranstaltung gesprochen haben, bei unserer kleinen Show.
Richtig, ich habe schon das erste Drittel gelesen, also ich habe auch schon einen Startvorteil.
Ja, dann muss Daniel, der ist ja noch im Urlaub, dann muss er schnell aufholen.
Ja, wird er schaffen. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir sehr schnell sehr viel lesen müssen.
Ja, es ist nicht gerade dünn. Hier steht nicht wie viele Seiten, aber ich schätze mal so 400.
Und ich habe sehr unterschiedliche Reaktionen gehört. Also wenn ihr es schon gelesen habt, schreibt uns doch an eatreadsleep@ndr.de. Wie habt ihr Real Americans von Rachel Kwong gemocht?
Ich habe es ja inzwischen durch. Ich sage jetzt mal nichts.
Ich gucke gleich mal bei dir auf Instagram. Da steht ja bestimmt schon.
Nein. Und an dieser Stelle übrigens noch ein wichtiger Hinweis. Alle, die den Newsletter abonniert haben und heute am Freitag zur Veröffentlichung der Folge keinen bekommen haben, keine Panik. Der Newsletter kommt morgen. Der Newsletter kommt jetzt immer am Samstag. Das hat so organisatorische Gründe. Macht ja nichts. Habt ihr noch was zum Freuen am Wochenende? Ist also vielleicht auch eine Win-Win-Situation am Ende dann. Und falls ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, was ich nicht hoffe, dann macht das unbedingt jetzt, denn da gibt es immer noch so ein paar Buchtipps, Infos, Fun Facts, lustige Stories von der Messe und von allen möglichen anderen Dingen on top.
Und auch immer Hinweise, wo wir demnächst live zu erleben sind. Und da sind auch schon wieder die nächsten Veranstaltungen geplant. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
Auch das. Also das ist ein sehr unterhaltsamer Newsletter, finde ich. Ich lese den immer gerne, wenn ihr beiden den schreibt.
Ja, ich schreibe ihn auch immer gerne.
Ja, ich bin inzwischen hier sehr eingebaut.
Ja, du kannst dich gar nicht,
fast gar nicht mehr bewegen.
Soll ich dir irgendetwas anreichen vielleicht?
Ja, du kannst mir gleich noch ein bisschen Brot anreichen, aber erstmal verabschieden wir uns, würde ich sagen. Die nächste Folge kommt ja wieder regulär in 14 Tagen. Im Moment sind keine Sonderfolgen geplant, aber man weiß nie und auch dafür ist der Newsletter gut.
Ja, manchmal, wenn man gar nicht damit rechnet, erscheint plötzlich eine neue. Also, bleibt gespannt. Wir freuen uns auf eure Geschichten über Healing Literature, über
literarische Feiertage
und über eure Meinung zu unserem neuen Bestseller.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht es gut. Tschüss.
So, jetzt
versuche ich mal dir hier, ich kann mich auch nicht so richtig gut bewegen.
Das Ding ist halt auch, dass diese Mikrofone, wenn man die einmal anfasst, dann fallen die manchmal, dann sacken die so ab in ihrem Mikrofongelenk. Und dann braucht man ewig, um die wieder festzustellen.
Und dann hört man plötzlich nichts mehr.
Das ist auch schlecht. Aber ich habe ja hier noch.
Du hast noch.
Ja, das schmeckt wirklich sehr
gut. Du hast den Käse
gut.
noch gar nicht genommen, den ich noch dazu selbst gekeltert habe.
Ja.
Keltert man Käse?
Nein, Wein. Ich weiß nicht, wie man das, was sagt man bei Käse?
Käse.
Nee, aber ich nehme jetzt mal dieses sehr schöne Holzmesser. Das hast du wahrscheinlich auch selbst geschnitzt.
Natürlich, natürlich. Ich war da in einer alten Holzschnitzerei in einem Bücherdorf in Malaysia.
Und seitdem siehst du das Leben ganz neu.
Und jetzt haben wir wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Und auch da geht es um Bücher.
Ja, Buchgefühl, Reden und Lesen heißt der Podcast, mit dem ihr eine halbe Stunde in ein Buch und in die Welt des Autors oder der Autorin eintauchen könnt. Und zwar mit einer Lesung aus dem Buch und einem Gespräch.
Zum Beispiel mit der Bestseller-Autorin Petra Perlini. Das ist die von Der Bademeister ohne Himmel. Mit ihr reden die Hosts über Demenz und mit Buchpreisträgerin Ursula Krechel über politische Attentate. Oder mit der Übersetzerin Elisabeth Edel über die einstige Skandalautorin und jetzt Klassikerin Colette aus Frankreich.
Ah, hatten wir auch noch nicht als All-Time-Favorite, ne? Den Podcast Buchgefühl reden und lesen gibt es jeden Freitag in ARD Sounds und den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes.